Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde und alle, die heute Morgen hierher gekommen sind zu unserer Versammlung. Ich bin ja nun schon etliche Jahre hier in dieser Gemeinde und auch am Predigtdienst beteiligt. Und ich staune auch, wie viele neue Gesichter jetzt hier vor mir sitzen. Das war nicht immer so. Wir hatten Zeiten, da waren wir so vielleicht 15 Leute hier, jeden Sonntag die gleichen. Und war das also eine ganz andere Zeit als jetzt. Aber der Herr weiß es, warum wir hier zusammengekommen sind. Wir wollen auf sein Wort hören und uns da auch von ihm segnen und anreden lassen. Normalerweise, wenn ich meine Predigt halte, dann versuche ich immer einen Einstieg zu finden, der ja interessant ist und der zum Text und zum Thema hinführt. Und oft schon habe ich es erlebt, dass der Herr mir für die Predigt dann so einen Einstieg geschenkt hat. Aber bei unserem heutigen Predigttext habe ich nichts dergleichen anzubieten, sodass ich jetzt ohne Umschweife gleich in den Text hineingehen möchte, der für den heutigen Sonntag vorgegeben ist. Er wurde ja bereits einmal vorgelesen und ich möchte ihn noch einmal lesen, ehe wir ihn dann genauer betrachten wollen. Das ist also Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dieser Abschnitt enthält ja zwei Stellen, könnte man sagen, die unabhängig von ihrem Kontext sehr oft und sehr gerne zitiert werden. Das wäre einmal, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und der andere, natürlich dieser häufig gebrauchte Vers, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Sicher hat es eine Berechtigung, einen Bibelvers zu zitieren oder jemandem zuzusprechen. Und das wird ja oft gemacht, ohne den Kontext zu betrachten, also der Zusammenhang, in dem es steht. Und ich denke, dass das Wort auch die Kraft hat, weil es vom Heiligen Geist eingegeben ist, um beim Hörer etwas zu bewirken. Aber in solch einem Fall wird normalerweise die ganze Tiefe und die ganze Bedeutung eines Verses eben nicht erfasst. Das ist auf jeden Fall eher unwahrscheinlich. Mein Anliegen ist es nun, mit dieser Predigt den vorgegebenen Text so zu beleuchten, dass er im Zusammenhang mit dem vorausgehenden Text gesehen wird und dass deutlich wird, was die Predigt eigentlich letztlich uns sagen will, uns helfen will, sie besser zu verstehen. Und das Thema für die heutige Predigt, die ist ja auch, das war ja auch vorgegeben, ist Hilfe für ein betrübtes Herz. Hilfe für ein betrübtes Herz. Und ich habe die Predigt geteilt in zwei Teile. Der erste Teil ist, ich möchte zunächst den Zusammenhang zu den voraufgegangenen Ereignissen in Kapitel 13 herstellen und dann in einem zweiten größeren Teil dann die Predigt, den Predigttext genauer anschauen unter dem Aspekt eine Ermahnung, zwei Verheißungen und drei Wahrheiten. Kann man sich auch gut merken. Eine Ermahnung in Vers 1, zwei Verheißungen in den Versen 2 bis 3 und drei Wahrheiten in den Versen 6. Im Vers 1 unseres Textes finden wir ja eine liebevolle Ermahnung, die der Herr Jesus für seine Jünger hat. Er sagt zu ihnen: Euer Herz erschrecke nicht. Und dieselbe Ermahnung, die finden wir auch noch einmal dann in Vers 27 von diesem Kapitel. Dort heißt es: Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Und zwischen diesen zwei Versen, zwischen diesen zwei Ermahnungen, gibt der Herr Jesus etwas für seine Jünger, etwas, was sie tröstet, was sie ermutigt, was ihnen hilft, in ihrer konkreten Situation fertig zu werden. Und die konkrete Situation der Jünger ist, dass sie in einem emotionalen Ausnahmezustand sind. In Kapitel 13 werden uns drei handfeste Gründe genannt, warum es den Jüngern emotional nicht so gut geht, warum sie in diesem Ausnahmezustand sind. Zum einen wird den Jüngern angekündigt, dass einer von ihnen zum Verräter wird, dass er Jesus und seine Feinde ausliefern wird. Und dann wird Petrus, der Sprecher der Gruppe, der Anführer der Jünger, könnte man sagen, dann wird Petrus mit der Prophezeiung konfrontiert, dass er Jesus verleugnen wird, sogar dreimal verleugnen wird. Und Petrus ist ja ein Mann, der war so ganz von sich überzeugt. Der hat zu Jesus gesagt: Ich bin bereit, mit dir zu gehen und mit dir und für dich zu sterben. Was muss das für ein Schock gewesen sein für diesen Jünger, der so ein bisschen vorschnell war und so ein bisschen großsprecherisch auch in manchen Stellen. Aber offensichtlich kannte der Petrus sein eigenes Herz nicht. Und ich frage mich, ob das nicht auch manchmal unser Problem ist, dass wir unser eigenes Herz nicht kennen. Wir reden gerne davon, was wir können und was wir tun, und verzagen dann vielleicht in Situationen, wo es darauf ankommt. Und genau das ist das, was der Petrus hier auch vor Augen geführt bekommt. Aber der vielleicht größte Schock für die Jünger war nicht, dass ein Verräter unter ihnen ist, dass einer von ihren Anführern oder ihr Anführer versagen wird in einer Entscheidungssituation, sondern der größte Schock, den die Jünger hier gesagt kriegen, ist: Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Was hat das wohl für Fragen in den Herzen der Jünger ausgelöst? Unser Herr wird uns verlassen, aber wohin? Wohin wird er gehen? Und was würde aus ihnen werden? Und warum können sie nicht mit ihm gehen? Was würde aus all ihren hochfliegenden Plänen werden? In die Erwartung, die sie an den Messias hatten, an der Seite Jesu zu erleben, wie der verheißene Messias das Königreich Israel wiederherstellt, wie er die Römerherrschaft beseitigt und wie sie mit ihm mitherrschen werden in dieser Situation. Das waren vielleicht einige Fragen, die die Jünger bewegt haben in dieser Situation und die ihre Herzen in Aufruhr versetzt haben. Nun, Jesus sieht die Not der Jünger. Er sieht da immer ins Herz. Er sieht ja nicht nur das Äußere, sondern er sieht immer unser Herz. Und er weiß, wie verstört sie sind. Und er lässt die Jünger in ihrer Not, in ihrer Situation nicht allein, sondern er kümmert sich darum. Und wir wollen jetzt ganz genau darauf achten, wie der Herr Jesus Seelsorge an seinen Jüngern betreibt. Denn das ist auch für uns wertvoll und mit viel Gewinn verbunden, weil es auch uns in unseren Situationen, wenn unser Herz im Aufruhr ist, wenn unsere Seele ein Tumult tobt, dass auch wir erkennen, wie der Herr die Jünger getröstet hat, so will er auch uns trösten und uns ermutigen in dieser Situation. Schauen wir also in den Text hinein, was wir hier sehen. Zunächst mal in Vers 1, Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Könnte man sagen, ja, Jesus kann ja gut reden. Er lässt ja uns allein und er hat hier von einem Verräter unter uns gesprochen. Und er hat uns auch gesagt, dass unser Anführer kläglich versagen wird, wenn es darauf ankommt. Aber Jesus macht mit dieser Aussage zunächst einmal deutlich, dass er die geheimsten und die verborgensten Gedanken ihres Herzens kennt. Er weiß um ihre verstörten Herzen. Er sieht alles und nicht nur wir Menschen, wir sehen ja nur das Äußere und wir können ja immer so einen Schein der Beherrschung oder der, ja, wie soll ich sagen, Zufriedenheit nach außen zeigen und doch sieht ja niemand in unser Herz hinein, außer der Herr. Und er weiß auch, dass die Jünger leicht verstört sind, sogar in seiner Anwesenheit, wie das in der Vergangenheit auch war. Denken wir nur an die Situation, als sie mit dem Schiff unterwegs waren auf dem See Genezareth. Jesus war bei ihnen. Er hat geschlafen, aber die Jünger haben Angst gehabt um ihr Leben. Sie waren auch verstört. Und jetzt ist es noch viel schlimmer. Jetzt wird ihnen gesagt, der Herr lässt sie jetzt, er verlässt sie jetzt. Also eine Situation, die ungleich schwieriger ist, könnte man sagen. Und Jesus macht mit dieser Ermahnung, euer Herz erschrecke nicht, zunächst einmal deutlich, dass sie sich nicht von ihren Gefühlen und von ihrer Niedergeschlagenheit bestimmen lassen sollen. Natürlicherweise reagieren wir ja so, wenn wir in bestimmte Situationen kommen, dass unser Herz beunruhigt ist, dass wir uns Ängste in uns aufkommen, dass wir uns Sorgen machen um dieses oder jenes. Und solche Augenblicke kennt sicherlich jeder von uns, vielleicht bist du gerade in solch einer Situation, wo dein Herz geängstigt ist, wo du dir Sorgen machst, wo du beunruhigt bist. Aber die Frage und die Herausforderung in dieser Situation ist doch dann, ob uns unsere Sorgen und Ängste festhalten, dass unser Denken immer nur noch um diese Sorgen und um diese Ängste kreist, oder ob wir einen Schritt weitergehen und glaubend das praktizieren, was uns Psalm 42 empfiehlt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Heil und mein Gott ist. Das hat der Psalmdichter geschrieben, viele Jahre bevor Jesus seinen Jüngern im Grunde genommen den gleichen Rat gegeben hat. Euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott. Und dieses Glaubet an Gott, nun, was heißt es eigentlich? Glaubt an Gott. Das Wort für Gott, das hier verwendet wird, ist nicht das, was wir oft im Alten Testament lesen, Yahweh oder Adonai oder Elohim, sondern da ist das Wort, steht hier Theos. Da kommt Theologie her. Theos ist ein ganz neutraler Begriff und der besagt einfach, dass hier der höchste Gott gemeint ist. Der Gott, der allmächtig ist, der Gott, der erhaben ist, der Gott, der souverän handelt, der Schöpfer Himmels und Erden ist und der Ereignisse und Situationen zulässt und wieder wegnimmt. Und der Blick auf diesen allmächtigen Gott ist wichtig. wenn mein Herz beunruhigt ist und geängstigt ist. Dann kommt es zur Ruhe, wenn ich die Allmacht Gottes und die Souveränität Gottes vor Augen habe. Aber die Aufforderung Jesu, die geht ja noch weiter. Er sagt nämlich im zweiten Teil, und glaubt auch an mich. Was heißt es? Alle, die durch Jesus Christus, die an Jesus Christus glauben, haben Zugang zu diesem allmächtigen Gott. Und er ist es, der uns mit Gott versöhnt hat, der uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und so dürfen wir dann seinen Trost als Vater im Himmel in Anspruch nehmen. Und er weiß ja, wie trostbedürftig wir in solchen Situationen sind. Und deshalb lesen wir bei Paulus in 2. Korinther 1, den Versen 3 bis 5, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen, ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden, so überreich ergießt sich auch der Trost über uns, den wir durch Christus empfangen. Also dieser Trost von Gott, den haben wir allein durch Jesus Christus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ohne den Glauben an Jesus können wir nicht zu Gott Vater sagen. Ohne den Glauben an Jesus Christus sind wir unter dem Zorn Gottes. Das ist die klare Botschaft der Bibel. Und der Psalm 27, Vers 14 fasst es noch einmal zusammen, wenn es heißt, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Ein wunderbares Mittel, um von unseren Ängsten und Sorgen loszukommen. Nur nachdem Jesus seinen Jüngern deutlich gemacht hat, was so der erste Schritt ist sozusagen, in ihrer Angst, in ihren Sorgen, an Gott zu glauben, an ihn zu glauben, macht er nun anschließend deutlich, worauf sie ihren Glauben richten sollen, was ihre Perspektive ist. Lesen wir dazu die Verse 2 und 3. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Hier sehen wir, wie nah wir jetzt eigentlich durch Jesus Christus diesem Gott, diesem allmächtigen, diesem souveränen Gott geworden sind. Jetzt dürfen wir zu Gott Vater sagen. Und weil er unser Vater ist, deshalb freut er sich, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm. Deshalb freut er sich, wenn wir bei ihm Wohnungen nehmen. Und diese Wohnung wird vorbereitet von dem, der den Zugang zu diesem himmlischen Vater möglich gemacht hat. Gibt es eigentlich eine großartigere Verheißung als die, dass ich das wissen darf, dass ich das erkennen darf? Im Himmel ist alles für mich vorbereitet. Und wie sieht denn diese Wohnung aus, die uns im Himmel vorbereitet ist? Ist das ein Zimmer? Sind es zwei Zimmer? Ist da eine Küche dabei? Ist da ein Bad dabei oder ein Balkon? Darüber sagt uns die Bibel nichts. Aber wir können in den Offenbarungen 21 und 22 ganz viel über diese himmlische Wohnung, diese himmlische Stadt lesen. Und ich empfehle euch, das mal in aller Ruhe durchzulesen, was da für eine Herrlichkeit auf uns wartet. Man könnte fast den Eindruck haben, wenn man diese zwei Kapitel liest, dass dem Schreiber der Offenbarung, in dem Fall war das ja Johannes, der Apostel, dass dem die Worte ausgehen für die Herrlichkeit dieser Stadt, die im Himmel auf uns wartet. Ich lese aber zwei Verse aus diesen Kapiteln, und zwar Offenbarung 21, 3 und 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und diese Verse, die machen doch ganz konkret deutlich, dass all das, was uns jetzt und hier zu schaffen macht, was uns beschwert, was uns Sorgen bereitet, dass es dort nicht mehr zu finden ist. Nie mehr, in alle Ewigkeit nicht. Was ist das für eine Zukunft? Und was ist das für ein Trost für ein geängstetes und besorgtes Herz? Ich möchte auch bezeugen, wie dieser Vers aus Johannes 14, Vers 2, wie uns ein großer Trost geworden ist. Also ich lese noch mal vor, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Dazu müssen wir ein paar Jahre zurückgehen, in das Jahr 1984. Damals haben Marita und ich, wir hatten da zwei kleine Kinder, haben wir den Entschluss gefasst, von Süddeutschland, wo wir zuvor gewohnt haben, nach Bremen zu gehen an die christliche Schule. Und wir haben das so gesehen, dass der uns diesen Weg weist und gewiesen hat. Und nun waren wir in Süddeutschland, so nördlich von Ulm, Heidenheim, zweite Bundesliga, dritter Platz, nur nebenbei gesagt. Und da muss man ja natürlich eine Unterkunft suchen von der Familie. Und das ist ein bisschen schwierig, da kann man ja nicht eben mal hinfahren und wieder zurück und gucken. Und so haben wir uns, glaube ich, zweimal oder so die Zeitung zuschicken lassen aus Bremen und haben mal die Immobilienanzeigen durchgeguckt. Und dann haben wir irgendwann etwas gefunden, was unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Es war ein älteres Haus in Huchting. Und gründlich wie wir sind, haben wir dann einen damaligen Kollegen gebeten, der also hier schon in der Bekenntnisschule war, dorthin zu gehen und sich das Haus anzugucken und zu gucken, ob das auch familiengerecht ist. Also wenn man zwei kleine Kinder hat, eben auch Kinder. Und er ist hingegangen, hat sich das angeguckt und hat uns dann Bericht erstattet. Und da haben wir gesagt, oh ja, das klingt eigentlich ganz gut. Außerdem war ja die Matthäusgemeinde da in der Nähe und da waren ja ganz viele Kollegen damals in dieser Gemeinde. Haben gesagt, oh, das passt eigentlich ganz gut. Haben das also ins Auge gefasst, das Objekt, und waren also bereit, das zu kaufen. Und irgendwann kam dann ein Anruf von den Besitzern, mit denen hatten wir wohl inzwischen Kontakt aufgenommen. Ja, das Haus ist leider verkauft. Stand mal dumm da, hatten wir nichts mehr, hatten keinen Plan B. Und dann haben entweder am gleichen Morgen oder am nächsten Morgen, weiß ich nicht mehr, kam dieser Vers: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wir haben das als Verheißung genommen, dass der Herr für uns etwas anderes und etwas Besseres hat. Und siehe da, tatsächlich kam was Besseres. Wir haben ein Haus gefunden in der Nähe von der Bekenntnisschule, was ja meine Arbeitsstätte war. Ich konnte zu Fuß dahin gehen, unsere Kinder konnten zu Fuß dahin gehen. Und das Haus war außerdem neu und es war nicht gebraucht wie das andere. Und wir konnten es einrichten nach unseren Vorstellungen. Der das geplant hat, der hatte auch einige Kinder und war also sehr familienfreundlich geplant und ideal. Lydia kennt das Haus ja durch ihre Schwester. Und da waren wir also sehr glücklich und sind es bis heute eigentlich, dass der Herr uns so ein schönes Haus geschenkt hat. Und so hat sich diese Verheißung in unserem Leben völlig erfüllt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Noch etwas anders, wenn wir damals in dieses Haus in Huchting gezogen wären, dann wären wir vermutlich nicht in der Bibelgemeinde gelandet, wo wir seit 1984 sind, sondern dann wären wir wahrscheinlich in der Matthäusgemeinde heute. Das nur so nebenbei. Wie der Herr wirkt und seine Verheißungen erfüllt. Nun, eine weitere Verheißung, die ja in diesem Vers steckt, ist, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann komme ich wieder, dass auch ihr seid, und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Auch das ist ja eine wunderbare Verheißung. Das ist die zweite große Verheißung in diesem Predigtabschnitt heute. Der Trost, dass der Herr wiederkommt. Das ist ja auch ein großer Trost für uns, die wir heute, vielleicht noch mehr als für die Jünger damals, in einer Zeit leben, die immer chaotischer wird, die immer unsicherer wird, die immer perspektivloser wird, dass wir wissen dürfen, der Herr kommt wieder. Und dass wir die Erwartung haben, dass das nicht mehr allzu lange sein wird. Und dass der Herr uns dann zu sich nimmt, wie er seinen Jüngern das damals verheißen hat, dass er sie zu sich nimmt. Auch da möchte ich noch ein kleines Zeugnis anschließen. Am 19.02., also vor 3 Wochen, ist unsere einzige Tochter mit ihrer Familie für 2 oder 3 Jahre in die USA ausgewandert. Und mitgenommen hat sie 2 kleine Enkelkinder, die uns sehr ans Herz gewachsen waren. Und dann hat sie versucht, uns zu trösten, oder uns ein bisschen versucht zu trösten, indem sie gesagt hat, ja, sie kommt auch einmal im Jahr zum Urlaub nach Deutschland, damit wir wieder wissen, was haben von den Enkelkindern. Nun, das ist schön, und darauf freuen wir uns auch, wenn sie kommt. Aber es ist eigentlich ja nur ein kleiner Trost, ein schwacher Trost, wenn man so lange sie nicht mehr sieht, obwohl es ja sowas gibt wie WhatsApp oder Skype oder so, aber das ist eben nicht live. Und was muss das für ein Trost für die Jünger gewesen sein, wenn sie wissen dürfen, der kommt wieder, aber nicht nur auf Urlaub, so einen Monat oder so, was weiß ich, wie lange sie da kommen kann, sondern er kommt, um die Jünger zu sich zu nehmen. Und das dürfen wir auch wissen. Der Herr kommt wieder, um uns zu sich zu nehmen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind. Und das ist ein wunderbarer Trost, diese Verheißung. Und wir dürfen dann bei unserem geliebten Herrn sein, Tag für Tag und in Ewigkeit. Und das ist wichtig in solchen Situationen, wenn Angst, Sorge und Kummer unsere Herzen bedrückt. In Johannes 17, Vers 24, da ist ja das sogenannte hohepriesterliche Gebet, betet Jesus, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Diese Gemeinschaft mit unserem Herrn, die Gemeinschaft mit Gott, das ist das, was Jesus hier uns verheißt und was uns ermutigen soll. Ich möchte in dem Zusammenhang einen kleinen Exkurs machen zu dem Thema Verheißungen. Wir haben hier jetzt 2 großartige Verheißungen gesehen und dann gibt es ja in der Bibel noch viel, viel mehr Verheißungen. Verheißungen, die uns ermutigen, die uns trösten, die eine Motivation sind für unsere Nachfolge des Herrn. Verheißungen sind unbereuebar, sagt uns die Schrift. Denn was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und wenn wir jetzt 2 in diesem Vers finden, so gibt es eine Menge mehr Verheißungen. So wäre ein schönes Bibelstudium, wenn er das mal daheim macht, alle Verheißungen Gottes zusammenzustellen. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, in dem der Bruder da eine Zusammenstellung von göttlichen Verheißungen gegeben hat. Und da möchte ich euch einige davon nicht vorenthalten, denn es ist so wunderbar, das einfach mal im Zusammenhang auch zu sehen, was Gott alles verheißt. Gott hat seinen Kindern verheißen ewiges Leben. Aber er hat seinen Kindern nicht verheißen, dass wir ein langes irdisches Leben haben. Gott hat seinen Kindern verheißen seinen Trost. Das bedeutet aber nicht, dass ich ein Leben habe ohne Leid. Gott hat seinen Kindern verheißen, dass ich auf der neuen Erde geheilt werde. Das heißt aber nicht, dass ich auf dieser Erde immer geheilt werde. Gott hat seinen Kindern verheißen eine himmlische Wohnung. Das heißt aber nicht, dass ich hier auf dieser Erde ein Haus habe. Gott hat seinen Kindern verheißen eine Teilnahme am Hochzeitsmahl des Lammes. Gott hat seinen Kindern aber nicht verheißen, dass sie einen Ehepartner haben werden. Gott hat seinen Kindern verheißen seine Freude. Das heißt aber nicht, dass ich hier ein Leben habe ohne Trauer. Gott hat seinen Kindern verheißen seine Freude. Das heißt aber nicht, dass ich ein Leben ohne Konflikte haben werde. Gott hat seinen Kindern verheißen seine Kraft. Das heißt aber nicht, dass ich hier ein Leben habe ohne Schwachheit. Gott hat seinen Kindern verheißen seine Weisheit. Aber das heißt nicht, dass ich hier ein Leben habe ohne Fragen, die nicht beantwortet werden. Gott hat seinen Kindern verheißen seine Führung. Aber das heißt nicht, dass ich ein Leben habe ohne Verirrung. Gott hat seinen Kindern einen Siegeskranz verheißen. Aber er hat nicht verheißen, dass wir menschliche Anerkennung bekommen. Und Gott hat seinen Kindern seine Gegenwart verheißen. Das heißt aber nicht, dass ich hier in diesem Leben Einsamkeit nicht erleben werde. So, nur als kleiner Motivation. Es gibt, wie gesagt, noch weitere Verheißungen, aber die könnt ihr ja gerne auch selber mal studieren. Kommen wir nun noch zu den drei Wahrheiten, die wir in Vers 6 vorgestellt bekommen. Jesus macht hier noch einmal sehr deutlich, dass er allein der Mittler ist. Niemand kommt vom Vater, denn durch mich. Allein durch ihn kann ein Sünder zu Gott kommen. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Möglichkeit. Ohne Jesus wäre jeder Mensch ein verlorener Sünder. Aber durch Jesus kann ich zu Gott Vater sagen. Ohne Jesus wäre Gott mein Richter. Und ich könnte ihm nicht anders begegnen als einer, der schuldig ist. Dann gibt es ja immer Menschen, die sich darüber aufregen, über diesen Absolutheitsanspruch Jesu. Sagen, das ist ja sehr eng, das ist intolerant. Und so gibt es noch andere Einwände. Wenn es nur einen Weg zu Gott gibt. Aber sollten wir nicht lieber sagen, danke Gott, dass du uns einen sicheren Weg, danke Herr Jesus, dass du uns einen sicheren Weg zu Gott bereitet hast. Und durch ihn kann ich zu Gott kommen. Nun, diese drei Wahrheiten, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, die machen sehr deutlich, dass das Opfer, das Jesus am Kreuz dargebracht hat, dass das für jeden, der glaubt, der Weg ist zu Gott. Und hinter dieser Wahrheit, ich bin der Weg, da steckt eigentlich ja eine Anspielung an die Stiftshütte im Alten Testament. Der hohe Priester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen, und um da hineinzugehen, musste er vorher einen bestimmten Weg zurücklegen, vom Vorhof ins Heiligtum, und dann konnte er erst ins Allerheiligste gehen. Und auf diesen Weg spielt es hier an. Der Weg des Hohepriesters ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Jesus ist dieser Weg. Wir brauchen nicht diese Opfer bringen, diese Waschungen machen, die der Hohepriester gemacht hat. Wir brauchen nicht in die Stiftshütte zu gehen, sondern wir dürfen zu Jesus kommen. In Hebräer 10 wird es gesagt: Wir haben nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum, welchen er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. In Jesus beginnen wir diesen Weg. Er ist die Mitte des Weges und er ist das Ende des Weges, der uns zum Vater bringt. Es gibt keinen anderen Weg. Weil Jesus wahrer Gott ist und wahrer Mensch war, deshalb kann er die Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Nur deshalb ist es möglich. Und indem ich ihm nachfolge, werde ich auch mit Gott vereint. Bin ich sein Kind und habe Anteil an all den Segnungen, die Gott seinen Kindern verheißen hat. Wir hatten vorher ja einige dieser Verheißungen und Segnungen gehört. Und dieser Weg ist groß genug, ist breit genug für jeden, der sich darauf einlässt. Da wird keiner ausgeschlossen. Aber die Frage ist, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Und Jesus ist auch gleichzeitig die Wahrheit. Das heißt, er ist unser Führer. Er weiß, wohin es geht. Und er weiß, welche Richtung wir einzuschlagen haben, wie er uns führen will. Leider ist es so, dass der Mensch sich eigene Wege sucht. In Sprüche 14, Vers 12 heißt es: Es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig scheint, aber sein Ende ist der Weg zum Tod. Eigentlich gibt es nicht nur einen Weg, der dem Menschen richtig scheint, sondern es gibt viele Wege, die den Menschen richtig scheinen. Aber es ist immer ein Weg zum Tod. Und in Sprüche 12, Vers 28, auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Und Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Deshalb auf dem Pfad, auf dem Weg mit Jesus gibt es Leben. Auf ihrem Weg gibt es keinen Tod. Jesus ist geoffenbart als die göttliche Wahrheit. Denken wir an Johannes 1. Er ist erschienen voller Gnade und Wahrheit. Oder im Johannes 18, Vers 37 finden wir auch so eine Aussage. Er ist die Wahrheit. Und alles Wissen außerhalb von Jesus oder was im Widerspruch steht zu Jesus, zu seinem Wort steht, das ist Lüge, das ist Betrug, das ist Täuschung. Und in ihm, haben wir vorher auch schon gelesen, sind alle Verheißungen Gottes erfüllt. In ihm, Jesus, ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Und schließlich ist Jesus ja auch das Leben. Das heißt, er weiß um das Ziel des Weges, und er weiß um das, was für uns notwendig ist und wichtig ist. Und allein durch ihn erfahren wir dieses Leben. In Johannes 17, Vers 3. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Und Erkennen meidet in diesem Sinne nicht ein intellektuelles oder verstandesmäßiges Erkennen, sondern ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Petrus war ja einer der Jünger, dem damals diese Verheißung, diese Trostpforte galten, Johannes 14, Vers 1 bis 6. Er wäre bei der Jüngerschar dabei. Und was diese Trostpforte Jesu für eine Ermutigung waren, für einen Trost waren für ihn, das sehen wir daran, dass er das Zeit seines Lebens nicht mehr vergessen hat, was Jesus ihm damals gesagt hat. Nämlich 30 Jahre später ungefähr hat Petrus seinen ersten Brief geschrieben, und in diesem Brief wird noch einmal deutlich, wie sehr er getröstet worden ist. Dieser Trost, oder in diesem Brief, den der Petrus geschrieben hat, galt ja damals den Christen, die in der Verfolgung lebten. Und er gilt noch genauso auch uns heute, und ich möchte den noch vorlesen. Da heißt es: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manche Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das er auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Das Predigtthema für heute war ja Hilfe für ein betrübtes Herz. Und ich möchte zum Abschluss fragen: Ist dein Herz betrübt? Gibt es eine Hilfe, die du von dem heutigen Predigttext mitgenommen hast? Wenn ja, dann gib Gott die Ehre und danke ihm dafür, dass er dich sieht in seiner Betrübnis, in deiner Angst, in deinen Sorgen. Wenn nein, dann sei nicht entmutigt oder verzagt, denn der Trost, den Jesus damals seinen Jüngern gab, der ist ja noch nicht vollständig. Er gibt noch weiteren Trost, aber das wird dann in den folgenden Predigten, in den nächsten Sonntag, hier entfaltet werden. Amen.